Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Turbos Podcasts. Mein Name ist Philipp Semmelroth und das hier ist wieder eine Interviewfolge. Das heißt, wenn du Lust hast, dir den Videostream dazu anzuschauen, geh mal auf meinen YouTube-Kanal, denn wir haben heute wieder einen ganz besonderen Gast. Es ist der ehemalige Kapitän der österreichischen Eishockey-Nationalmannschaft. Ich begrüße an dieser Stelle ganz herzlich Dieter Kalt. Guten Morgen.
Servus Philipp, hallo und danke vielmals für die Einladung.
Ja gut, Einladung. Wir haben uns ja in Österreich schon persönlich kennengelernt. Ich mochte deine Energie. Ich habe damals nicht so wirklich gewusst, was dein Background ist, als wir uns da auf der Dachterrasse sozusagen begegnet sind. Eishockey ist jetzt auch kein Sport, mit dem ich tiefere Berührungspunkte hätte. Jemand, der es ein bisschen jetzt übertreibt, würde vielleicht sogar sagen, wenn man Eishockey macht und Dieter Kalt heißt, dann hat man schon eine ziemlich coole Marketingabteilung im Hintergrund. Aber das hast du sicherlich schon 1 Million Mal gehört. Von daher, erzähl doch mal kurz mit eigenen Worten, was machst du eigentlich, weil wenn man mal bei Wikipedia deinen Artikel liest oder so, da sind ja auch jede Menge andere Erfolgsstationen aufgelistet. Fass doch mal in eigenen Worten zusammen, wenn jemand nicht weiß, wer ist dieser Dieter, was dich so auszeichnet, was du im Leben schon erreicht hast.
Ja, Mann, danke für die nette Einleitung. Erstmal, also ich war Bub mit einem großen Traum, ganz einfach. Ich habe angefangen, durch mein Umfeld Eishockey zu spielen. Mein Vater war selber im Eishockeysport tätig und dann im Laufe meiner ganzen Karriere, über 22 Jahre durfte ich Profi spielen, war er dann immer ein Funktionär bzw. Präsident des österreichischen Eishockeyverbandes, als sozusagen mein Vorgesetzter. Ich durfte immer beide Welten sehen, die Spielerseite und die Funktionärseite, die organisatorische Seite, die wirtschaftliche Seite. In diesem Umfeld bin ich aufgewachsen und habe halt mir das große Ziel gesteckt, meinen Traum zum Beruf zu machen. Und das ist mir in Klagenfurt in Österreich gelungen. Und ich durfte dann eben über 22 Jahre eine außergewöhnliche Karriere durchleben. Aber nicht, weil ich so besonders toll war, sondern weil ich ein paar Eigenschaften mitgebracht habe und trainiert habe, die es mir ermöglicht haben, interessant zu werden für Organisationen, die gewinnen wollen. Das ist mir im Laufe meiner Karriere mehr und mehr bewusst geworden. Ich war immer so ein kleines Rädchen und habe gewisse Rollen erfüllt. Und die haben sich im Laufe der Jahre einfach verändert. Und so bin ich vom Anfänger, vom Rookie, vom Wasserträger irgendwann einmal zum Leistungsträger geworden, zum Star der Mannschaft und auch dann zum Kapitän, als Vermittler zwischen den Welten sozusagen. 17 Jahre im österreichischen Nationalteam gespielt, durfte bei vielen Weltmeisterschaften für Österreich auch das C auf der Brust tragen. Das war ja mein großer Traum, die größte Ehre für Österreich bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften anzutreten. Und danach habe ich eine Karriere im Coaching-Business gestartet, als Trainer von diversen Nationalmannschaften in Österreich und dann aber auch im Profiverein in Klagenfurt als Talent Development, Head of Talent Development und dann als Head of Hockey Operations, am Ende als Sportdirektor. Und Mitte 40 war dann ein großer Bruch für mich. Meine Frau und ich sind nach vielen Jahren im Ausland, die war in Schweden, in Deutschland, bei den Adler Mannheim, bei den Kölner Haien und viele Jahre bei Färjestad und dann einige Stationen in Österreich, bei den Vienna Capitals, bei Red Bull Salzburg als Kapitän des ersten professionellen Teams, das einen Titel für den Didi Mateschitz damals geholt hat, haben wir so eine gemeinsame Geschichte über viele Jahre gelebt und der Weg hat dann wieder zurück nach Klagenfurt, meiner Heimatstadt, geführt. Heute leben wir hier, haben 4 Kinder. Und mit der Geburt unserer ersten Töchter haben wir eine Entscheidung getroffen, aus dem Profileben, aus dem Kofferleben sozusagen auszusteigen und haben gesagt, okay, wir bauen was komplett Neues auf. Und da war wieder ganz klar, ich weiß, was zu tun ist für mich. Es ist schwierig, aber mit einer gewissen Einstellung, Arbeitseinstellung und einer Einstellung dazu zu lernen jeden Tag und mich mit Leuten zu umgeben, die ein paar Schritte voraus sind, kann ich das wieder schaffen. Das habe ich ja im Sport gelernt und das mache ich heute. Ich übersetze die Erfolgsprinzipien aus dem Profisport, aus dem Teamsport, was persönliche Performance angeht, aber vor allem auch was Teamperformance und Leadership in verschiedensten Rollen angeht, in andere Lebensbereiche, ins Business vorrangig. Und das macht mir extrem viel Spaß. Da habe ich wieder meine Leidenschaft und meine Bestimmung gefunden. Also eigentlich mache ich nichts anderes als im Sport, nur für anderes Publikum.
Ja gut, das ist ja tatsächlich die Parallele, die ich auch zu meinem Leben sehe. Ich habe ja irgendwann mein Unternehmen verkauft und danach einfach angefangen, die Fähigkeiten, die Erfahrungen, das ganze Know-how, was ich mir da erarbeitet habe, einfach auf andere Businessbereiche zu übertragen. Und ich werde ja hin und wieder auch gefragt, warum ich einfach branchenübergreifend mit Unternehmen zusammenarbeite und mich nicht einfach nur auf Branchen konzentriere, wo ich selber ursprünglich meine Firma hatte. Und da sage ich, naja, die Prinzipien sind eigentlich überall gleich. Und das ist das, was der ein oder andere überhaupt nicht versteht. Der ein oder andere glaubt ja, es wäre ein sehr taktischer Prozess in einem festen Segment, aber eigentlich sind es einfach übergreifende Erfolgsansätze, die du immer wieder reproduzieren kannst und die natürlich auch verschiedene Abhängigkeiten haben, wie Märkte, also externe Faktoren oder aber auch interne, wie beispielsweise Mitarbeiter und natürlich auch mal den Strategieplan obendran. Wenn man dich jetzt so reden hört, in Deutschland ist ja der Fußball ein sehr populärer Sport, Eishockey ist jetzt vielleicht so ein Insidersport, ich selber habe da jetzt keine Berührungspunkte, würde ich ja vermuten, ein Erfolgsrezept für dich ist auch, mach weniger Kopfbälle, weil du kannst ja durchaus deine Gedanken in Worte fassen, was dem einen oder anderen Sportler verwehrt wird. Aber lass uns mal über das Thema sprechen, zum Beispiel mit dem Pinguin. Du hast da so ein Reel hochgeladen, wo du einfach nochmal so einen Punkt runterbrichst, der, ich glaube, der nicht oft genug betont werden kann. Nicht jeder ist für alles geboren und es gehört halt nicht nur ein Wunsch dazu, sondern auch eine realistische Einschätzung vielleicht der eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten. Aber ich will dir die Pointe nicht wegnehmen. Erzähl doch mal kurz einfach so, wenn wir über Erfolgsprinzipien sprechen, eins oder mehrere, wo du sagst, da können die Leute, die diesen Podcast hören, was von mitnehmen und vielleicht dann für sich selber auch Mehrwerte daraus ableiten.
Ja, was für mich das Entscheidende war, im Sport, da habe ich gelernt, die Kraft des Teams. Und ich bin mit einem Leitsatz aufgewachsen, den ich heute nicht mehr als richtig empfinde. Früher hat es bei uns geheißen, there is no I in Team. Also das Individuum muss sich der Mannschaft hundertprozentig unterordnen und das Individuum verschwindet in der Menge. Heute denke ich anders. Heute sage ich, da muss unbedingt sogar das Individuum im Team ganz stark sein. Man muss nur verstehen, dass man, wenn man seine persönlichen Ziele erreichen will, dass das noch besser geht, wenn man es zusammen im Team mit anderen macht. Und das heißt natürlich auch Kompromisse eingehen. Das heißt, dieses gemeinsame Bild zu schaffen, ist eben das Wichtigste von einer Leadership-Perspektive. Am Anfang, wenn eine Mannschaft gebildet werden soll, das ist etwas, was am Papier sofort entsteht. Man schreibt 25 Namen von Sportlern auf ein Papier und sagt, das ist meine Mannschaft. Und das hört man ja jetzt so oft zum Beispiel. Ja, wir sind diese Mannschaft. Das ist etwas, was ich mit der Zeit entwickeln muss. Das kann sich aber nur entwickeln, wenn ein gemeinsames, ganz starkes, emotionales Bild geschaffen werden kann, wo jeder Einzelne merkt, wenn ich zusammen mit anderen arbeite, wenn ich eine ganz bestimmte Rolle, und da komme ich jetzt zu diesem Punkt, den du angesprochen hast, wenn ich eine ganz bestimmte Rolle ausfüllen kann, in meinen Stärken, in meinen besonderen Fähigkeiten, dann kann ich beitragen, dass wir zusammen noch etwas viel Größeres erreichen, als was ich alleine jemals erreichen könnte. Und das fehlt bei so vielen Teams am Papier. Sie wissen eigentlich nicht, was ist die genaue Rolle, wie kann ich wirklich beitragen, bin ich in meine Stärken überhaupt eingesetzt, beziehungsweise die Menschen, die Rollen verteilen, setzen Menschen oft in falschen Rollen ein. Also der Pinguin hat viele, um zu dem Beispiel zurückzukommen, hat viele unglaubliche Stärken, unschlagbar, aber nur im Wasser. Am Land ist er schlecht eingesetzt und das sieht man so oft. Und wenn man den Statistiken oder den Untersuchungen in der Wirtschaft auch, in der Privatwirtschaft Glauben schenken kann, dann sind beinahe 2/3 der Menschen unglücklich an ihrem Arbeitsplatz und frustriert. Und ich frage mich immer, wir brauchen nicht über Prozesse reden und über irgendwelche speziellen technischen Sachen und Fähigkeiten. Ich frage mich, warum sind Menschen unglücklich? Wie viel Einfluss hat diese Stimmungslage auf Performance, weil auch der Sport ist extrem datengetrieben, extrem strategisch, extrem technisch, aber wir wissen ganz genau, am Ende macht der Mensch den Unterschied. Es ist immer das, wie du jemandem das Gefühl gibst, wie wertvoll er ist, dass sie verstehen, was für eine Rolle ausgeübt wird, wie kann ich gut sein, wie kann ich beitragen, weil jeder will von sich aus. Ich habe noch niemanden getroffen, also auch außerhalb des Sports, der sagt, mir ist es komplett egal. Ich bin gern schlecht in dem, was ich tue. Mir ist es sowas von egal. Das ist eine Lüge. Das gibt es nicht. Jeder will von Grund auf einmal gut sein und das Gefühl haben, hey, Philipp, danke. Das hast du super gemacht. Super, das freut mich. Sag mir, dass dir das nicht gefällt, wenn du das hörst. Und dann können wir das Gespräch sofort abbrechen. Das ist einfach nicht so. Und trotzdem ist es die Realität. Menschen wissen nicht, warum sie eigentlich da sind. Ich weiß nicht, wie ich beitragen kann. Ob ich da bin oder nicht, macht absolut null Unterschied. Das ist einmal das Grundübel. Aber stell dir einmal vor, Menschen würden verstehen, was wir zusammen machen. Was könnten wir zwei auf die Beine stellen, Phil? Wenn wir unsere Kräfte bündeln, wenn du in deiner Stärke unterwegs bist und ich in meiner, du, wir hätten keine Gegner draußen. Und das ist es, was ich vom Sport übersetzen kann, vor allem Menschen, die halt dann auch verantwortlich sind zur Bildung von Teams. Ich spreche da immer, heutzutage wird sehr viel gesprochen, unsere Führungskräfte müssen mehr wie Coaches denken. Ja, aber wie denken denn Coaches zum Beispiel im Sport? Die haben nämlich das Problem, und das war ich ja selber in der Rolle, die stehen hinter der Mannschaft, sind für sehr vieles verantwortlich. Der erste Kopf, der fällt, ist der vom Coach, aber sie sind nicht selbst am Spielfeld. Das heißt, sie hängen extrem stark von der Fähigkeit ab, andere Menschen zu verstehen und anderen Menschen Sinn zu geben in dem, was man zusammen macht. Und das ist das, was ich übersetze. Und da gibt es sehr viele Pinguine, auch in Mannschaften, aber die sollten halt auch als Pinguine einsetzen.
Ja, das, was du gerade gesagt hast, dass es nicht nur um den Einzelnen geht, sondern vor allen Dingen auch das Team, aber gleichzeitig der Einzelne eventuell auch eine bedeutungsvolle Rolle spielen kann, erinnert mich an eine kurze Episode. Am Wochenende war ich mit meinem Sohn, der ist 6 Jahre lang alt, in der Normandie. Und wir haben uns da verschiedene Bunker angeschaut. Und da war so ein ganz kleiner Bunker und dann sagt der so, Papa, was ist das? Da sage ich, das ist ein Ein-Mann-Bunker. Und dann sagt er, wieso ist denn für einen Mann ein Bunker gebaut worden? Einer ist doch nie wichtiger als alle anderen. Und da habe ich gesagt, mir gefällt die Art, wie du denkst. Aber manchmal gibt es eben Aufgaben, da braucht man nur eine Person. Und dann muss man der die bestmöglichen Rahmenbedingungen schaffen, dass der nichts passiert. Und ich glaube, das ist aber auch ein Thema. Wenn du jetzt mal überlegst, jeder träumt davon, wenn er unternehmerisch zum Beispiel tätig bist, sich irgendwie wie eine Mannschaft aufzubauen. Da heißt es dann, ich habe eine Anzahl von Mitarbeitern und viele sagen, ich habe ein Performance-Team und wir sind auf einer Mission. Und ich glaube, wenn du die einzelnen Protagonisten fragen würdest, dann hat jeder das Gefühl, er ist auf einer etwas anderen Mission, weil es keine gemeinsame Zielsetzung gibt. Und dann ändert sich die Mission auch kurzfristig, wenn einer zum Beispiel irgendwie Papa wird, Mama wird oder irgendwelche anderen Job-Offerten hat. Da wird dann für Geld auch mal schnell das Missionsziel geopfert und dann wird sich einer neuen Mission angeschlossen. Und dann träumt man natürlich immer davon, dass man vielleicht auch seine Leute, mit denen man zusammenarbeitet, irgendwie unterstützt und besser macht. Aber ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, weil ich glaube, dass es für manche gar nicht möglich ist, ihre Leute besser zu machen, weil sie sich selber noch nicht genug entwickelt haben. Ich glaube, das Thema Persönlichkeitsentwicklung scheitert in vielen Fällen daran, dass andere sich wünschen, entwickelt zu werden, aber diejenigen, die Möglichkeiten vielleicht hätten, selber gar nicht auf der Ebene unterwegs sind, jemanden nach vorne zu pushen. Wenn du selber noch von Zweifeln dominiert wirst, wenn du selber noch nicht deinen Weg gefunden hast, wenn du Themen hast im Bereich Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, souveränes Auftreten, dann betrachtest du ja jeden anderen, der das besser kann als du, als Bedrohung. Und deshalb glaube ich, hast du dann unterschwellig, vielleicht sogar aber auch ganz klar erkennbar, eher so eine Tendenz, einen immer wieder so ein bisschen niederzuhalten, also kleiner zu machen und zu sagen, komm, mach du mal nur die Hilfsaufgabe, lass mich nach außen strahlen. Und deshalb glaube ich, ist auch der Weg, wie du es da gewählt hast, der richtige. Diese Philosophie habe ich zumindest aus meiner Zeit als aktiver Soldat abgeleitet, führen durch Vorbild. Du musst halt irgendwie die Frage beantworten, kann der das selber auch? Wäre der bereit, den Einsatz zu bringen? Und wenn keiner in deinem Team Zweifel daran hat, dann musst du es nicht mehr jeden Tag zeigen. Und dann kannst du auch andere helfen, besser zu werden, weil du die ja nicht als Bedrohung siehst, sondern eigentlich wahrscheinlich eher auf dem Mindset unterwegs bist, dass du sagst, ich bin lieber einfach mit absoluten Gewinnertypen unterwegs, idealerweise sogar, wo alle auch besser in irgendwelchen Teilbereichen sind, weil das auch mich besser macht und unsere gemeinsamen Erfolgschancen steigert. Aber kommen wir zurück zu dem Thema, was du eben in den Raum gestellt hast, Persönlichkeitsentwicklung. Das ist jetzt meine These und meine Sicht auf die Dinge. Aber wenn du das jetzt mal so beobachtest, ob du das jetzt auf den Sport reduzierst oder beispielsweise auch in die Privatwirtschaft überträgst, was glaubst du, ist der Grund, warum sich so viele Menschen nach Persönlichkeitsentwicklung sehnen und gleichzeitig, warum es dabei so geringe Fortschritte gibt?
Also du hast da mehrere Dinge angesprochen, die ich sehr interessant finde. Das Problem der mangelnden Weiterentwicklung, vor allem in der Führungsebene oder ganz oben. Man sagt ja auch ganz gern, ja, der Fisch fängt beim Kopf zum Stinken an, wenn man das jetzt negativ auslegen will. Die Wahrheit ist so, ganz egal in welcher Rolle du bist, es gibt immer Luft für Verbesserung. Es ist ganz klar. Nur wenn natürlich jemand denkt, ich darf jemanden anderen nicht besser ausschauen lassen als ich selbst. Ich bin ein schlechter Chef, eine schlechte Chefin. Wenn ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin von mir besser ist, gescheiter ist oder weiter voran ist in etwas, dann hast du da schon ein grundlegendes Problem. Ein mangelndes Selbstwertgefühl oder hast deine Rolle nicht ganz verstanden. Weil nur weil du Chefin bist oder Chef bist, heißt das nicht, dass du alles besser können musst und besser wissen musst als andere. Du musst nur wissen, wie man aus einer Gruppe von mehreren Leuten ein funktionierendes Team schafft, wo alle wissen, was zu tun ist und wer seine Spezialkräfte in welchem Bereich einsetzen kann. Also es ist die besten Teams der Welt, in denen ich spielen durfte im Profisport. Da war mal eines ganz klar. Natürlich hat es sehr hohe Ansprüche an die Skills gegeben, die notwendig sind, um auf einem speziell hohen Level Eishockey zu spielen, in meinem Fall. Ganz klar. Wenn du das nicht kannst, dann kannst du nicht auf der Liste sein, für solche Organisationen relevant zu sein. Aber das bringen trotzdem viele. Es sind andere Fähigkeiten, die entscheiden, ob du einen Platz hast, ob du für eine Organisation relevant bist oder interessant bist. Und das sind persönliche Fähigkeiten, was du persönlich einbringen kannst ins Team, an Empathie, wie du dein Ego handelst, wenn es schwierig wird. Bist du bereit, auch in schwierigen Zeiten einen Schritt zurückzunehmen, um andere besser zu machen, die momentan die Hilfe brauchen? Weil es nützt nichts, wenn eine Person glänzt und daneben andere fünf irgendwie untergehen. Das hilft der Performance vom Team überhaupt nicht. Es gibt einen Grund, weißt du warum? Und Militär, du hast den militärischen Hintergrund. Du weißt ganz genau, warum das so wichtig ist, dass es gewisse Art von Hierarchien gibt, dass gewisse Dinge täglich trainiert werden, dass es keine Diskussion gibt, warum Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4 überlebenswichtig ist. Im Militär wirklich überlebenswichtig. Ja, warum nicht, wenn mir die Sonne scheint? Dann brauchst du es nicht. Aber dann, wenn Stress ist, wenn Druck ist, wenn eine Ausnahmesituation ist, dann müssen die Dinge einfach funktionieren. Dann muss geregelt sein, wer macht was wann? Wie sind die Zuständigkeiten? Und dann wird einfach exekutiert. Also Execution is key. Und im Sport das Gleiche. Du hast die Coaches, die Aufgabe haben, ein gewisses Bild zu malen. Das ist es, was wir zusammen machen wollen und auf diese Art und Weise wollen wir es tun. Dann werden die Rollen verteilt und dann wird geübt, dann wird angefangen zu trainieren. Wie wollen wir denn das gemeinsam am besten ausführen? Und das wird wiederholt, 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 bis es dann irgendwann einmal auch automatisch funktioniert, weil es muss dann automatisch funktionieren, wenn der Druck anfängt. Dann, wenn nicht mehr nachgedacht werden soll, dann soll es funktionieren, auf das du immer zurückfallen kannst. Dass dann alle in den Flow kommen können und ihre besonderen Fähigkeiten ausspielen können, das wollen alle. Aber wichtig ist es, dass es dann funktioniert, wenn die Kacke am Dampfen ist. Dann, wenn Chaos ist, dann, wenn der Druckgefühl zu hoch ist, dann, wenn nichts Besonderes gebraucht wird, sondern wenn du einfach nur eine gute Standardleistung abliefern musst. Und dann ist es so essentiell, auf welchem Niveau bist du eigentlich gewohnt zu arbeiten. Und dafür sind die Coaches da, dass sie die Leute, die Profis, die Besten in ihrem Metier, auch auf einem ganz hohen Level im Sport daran erinnern, was die Standards sind, was trainiert wird, weil man eben immer schlampig wird, weil man immer vergisst, die Kleinigkeiten vergisst. Und dann hast du jemanden da, der sagt, der einfordert und der erinnert. Aber auch die Coaches müssen sich permanent weiterbilden, weil es gibt einen ganz einfachen Spruch, Philipp, das ist so, Karlauer sagt man bei uns. So, das hat man schon 100-mal gehört. Ja, ja, stimmt eh, aber da ist so viel Wahrheit dahinter. Wenn du aufhörst, besser zu werden, hast du aufgehört, gut zu sein. Das impliziert natürlich, dass du immer irgendwie am Gas bleiben musst, weil du sonst einfach dein Niveau langsam verlieren anfängst. Und das passiert, dass der Sport ist durch diese Unmittelbarkeit und durch diese unglaubliche Geschwindigkeit an Wettkämpfen und an Vergleichen und Feedback schleifen und neu anfangen, die ganze Zeit, ist es extrem wichtig, dass du nicht vergisst, dass du weiterarbeitest, dass du Mittel und Wege suchst, um besser zu werden. Weil sobald du aufhörst, überholt dich irgendjemand, der halt in dem Moment hungriger ist. Das muss ja nicht in allen Lebensbereichen so sein. Aber das Mindset dieses permanenten Besserwerdens und Dranbleibens als was Positives, als was, ja, es ist schön, gemeinsam zu üben. Es ist schön, gemeinsam Wege zu finden. Wie können wir denn irgendwas ein bisschen besser machen? Einfach nur aus der Gewohnheit heraus, nicht, dass es jeden Tag hundertprozentig funktioniert und alle nur, geh mal, los, 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 weiter, weiter. Das ist nicht die Realität. Aber dieser Schlendrian, der einkehrt, diese Mittelmäßigkeit, die es bei uns gibt in so vielen Bereichen, das ist der Grund, warum die Firmen, die Teams, die Menschen dann solche Probleme haben, wenn einmal schwierige Zeiten sind, weil wir es nicht mehr gewohnt sind, zu performen, dann, wenn es schwierig ist, sondern wenn wir alles tun, was leicht geht. Und diese Weiterentwicklung auch in der Persönlichkeit, natürlich, am Ende machen die Menschen den Unterschied. Und wir sind alle keine Maschinen. Es sind ja alles Prozesse, sind das eine und wichtige Vorgänge rundherum, dass alles definiert wird. Aber am Ende ist es das, was zwischen Menschen passiert, dass Menschen dazu anleitet oder motiviert, mehr zu geben, als nur im Papier steht.
Ja, du hast da eben eine schöne Metapher gewählt und das ist das, was ich auch tatsächlich sehr früh bei der Bundeswehr mitbekommen habe. Und zwar, es reicht halt nicht, einfach nur die Basisanforderungen zu erfüllen, auch auf dem Spitzenniveau, sondern es sind auch immer noch andere Facetten notwendig, um in Gänze einfach für eine Position geeignet zu sein oder nicht. Für mich war das sehr früh im Leben ein Moment, wo ich überrascht war, weil ich hätte das so nie erwartet. Deshalb habe ich es auch gleichzeitig nie vergessen, weil es so prägend war. Ich war bei der Bundeswehr ein ganz normaler Grundwehrdienstleister und ich traf auf einen Soldaten, der machte jeden Tag zwischen 200 und 800 Liegestütz. Das war ein Muskel mit Beinen dran. Der Mann war durchtrainiert durch und durch und sein großes Ziel war, er wollte ins Kommando Spezialkräfte. Er wollte die geheimen Operationen machen, die wir in der Presse nicht nachlesen können, über die niemand spricht, die aber notwendig sind, um im Hintergrund bestimmte Dinge mal zu regeln. Und hier ist dann die Situation da gewesen, dass der plötzlich im Auswahlverfahren nicht genommen wurde. Und dann sprach sich natürlich auch in der Kaserne rum, warum er es nicht geschafft hat, weil jeder dachte, der kann schneller laufen als jeder von uns, der kann mehr Liegestütz, der ist fitter, der kann mehr Gewicht bewegen und so weiter. Aber die Leute sagten, der ist mental nicht ready dafür. Weil es geht nicht einfach nur mit Vollgas durch die Wand. Man muss manchmal auch einfach mal nur ruhig da liegen, die Lage beobachten und man muss vor allen Dingen auch kritikfähig sein. Und wenn man das auf die Privatwirtschaft überträgt, ich hatte jetzt gerade die Situation, mich hat ein Kunde gefragt, ob ich ihm helfen kann in einem Vorstellungsgespräch, eine Entscheidung zu treffen zwischen verschiedenen Mitarbeitern, die er im Bewerbungsprozess vorqualifiziert hatte und wo er sich entscheiden wollte, mit wem er zukünftig im Vertrieb zusammenarbeiten möchte. Und dann habe ich mit denen sogar Interviews gemacht und dann habe ich gesagt, nimm den. Der hat zwar jetzt noch nicht die beste Argumentation, aber ich glaube, der ist noch formbar. Die anderen sind so von sich selber überzeugt, dass wir die nicht mehr gedreht kriegen. Und wären die gut, bräuchten die dich nicht. Das heißt, du wirst dir da jemanden holen, der wird immer seine Linie durchziehen, der passt überhaupt nicht zum Team, der wird immer ein separates Team aufmachen, der wird immer sozusagen neben dem Team nochmal als Solitär dahin rumlaufen und deshalb würde ich die nicht nehmen, lass uns lieber denjenigen nehmen, weil ich glaube, fachlich bringen die alle einen guten Background mit, aber der eine da, der gefällt mir besonders gut, weil der ist noch weiterentwickelbar, der ist noch in der Lage, sich selber zu reflektieren und ich glaube, das ist das, was man verstehen muss. Ein zweiter Aspekt, den ich einfach nochmal sozusagen ins Bewusstsein bringen möchte, den möchte ich nochmal aufgreifen, ist, du redest immer von Coaches. Ich habe in Amerika habe ich den Kanadier kennengelernt, der für die Kanadier an den Olympischen Spielen teilgenommen hat und beim Laufen Goldmedaillen geholt hat. Und der lag da auf so einer Business Mastermind mit mir am Pool und ich kam mit dem so ins Gespräch. Ich sag mal, wer bist du eigentlich? Was machst du? Und er erzählte mir so von seiner Karriere. Und so wie der wirkte, merkte ich, der kann nicht pleite sein. Und da guckte ich den an, ich sage, hör mal, warum bist du eigentlich nicht pleite? Und da guckt er mich an und sagt, wie meinst du das? Da sage ich, naja, viele Profisportler sind ja nach ihrer aktiven Karriere einfach pleite. Weil die ja tatsächlich im Sport gut waren, haben immer gut Geld verdient, aber die haben halt nicht gelernt, damit umzugehen. Die haben keine sinnvollen Investitionsentscheidungen getroffen. Die haben sich teilweise von Beratern beraten lassen, die mehr auf eigenes Interesse fokussiert waren. Und dann ist die Sache halt immer im Winde verlaufen. Und dann haben sie irgendwann selber in die Hand genommen und vor die Wand gefahren. Und dann hat er mich angeguckt und gesagt, Philipp, weißt du, was ich mir von Anfang an überlegt habe, war, ich bin nur Olympiasieger geworden, weil ich 8 Coaches hatte. Ich hatte einen Essenscoach, ich hatte einen Therapiecoach, ich hatte einen Trainingscoach, ich hatte einen Mentalcoach und so weiter und so weiter. Das heißt, ich habe zwar die Medaille bekommen, aber immer stellvertretend für das ganze Team, was mit mir zusammen dafür gesorgt hat, dass das überhaupt möglich wurde. Und als ich dann meine aktive Sportlerkarriere drangegeben habe, war für mich klar, das alleine zu versuchen, ist total dämlich. Also habe ich mir einen Coach für das geholt und einen Coach für das und einen Coach für das. Und jetzt habe ich jede Menge Business-Coaches und die haben mit mir dafür gesorgt, dass mein Leben sehr viel besser ist, noch als vorher, weil ich jetzt tatsächlich die Zeit habe, auch das Geld zu genießen, was ich mir damals erarbeitet habe. Weil wenn du im Training bist, hast du ja keine Zeit dafür. Und von daher ist es natürlich wichtig, dass man da auch diese Brücke schafft. Also Coaching ist ja nicht nur im aktiven Sportlerleben jetzt in deinem Fall relevant, sondern auch danach. Was glaubst du, warum scheitern so viele Menschen bei der persönlichen Weiterentbildung? Ist es ein Ego-Thema? Ist es der Zugang zu Ressourcen? Ist es das Verkennen der Notwendigkeit? Woran scheitert es, dass der eine oder andere, wie du es gesagt hast, sich gerne an Menschen orientiert und andere denken, ach, ich schaffe das schon alleine, das wird schon irgendwie. Und zu welchen Ergebnissen führt das?
Also aus meiner bisherigen Erfahrung ist es so, dass vielen fehlt das Bewusstsein, dass das etwas ist, was sehr wichtig ist. Weil viele so in einem Hamsterrad drinnen sind, an Dingen, die täglich irgendwie passieren müssen. Ich sehe es am eigenen Beispiel. Wir sind jetzt Anfang 50, meine Frau und ich, und haben 4 noch minderjährige Kinder zwischen 7 und 15 und sind im Businessaufbau, sind in unserem Firmenaufbau in Jahr 5. Du weißt selber, was das bedeutet, wenn man irgendwo von null beginnt und Lehrling ist und anfangen muss, wieder Gas zu geben und daneben eine Familie hat, da ist einfach, ja, der Tag hat, könnte 48 Stunden haben oft. Weil du machst viele Dinge auf einmal und du hast noch keinen Überblick, was wirklich wichtig ist und was unwichtig ist. Also machst viele Sachen gleichzeitig und zu viele Sachen gleichzeitig und verzettelst dich. Und irgendwann einmal hängst du in den Seilen und bist einfach nur noch K.O. Und dann soll noch was für dich selbst übrig bleiben und für die Beziehung übrig bleiben und so. Und da kann leicht Frust oder eine Verzweiflung auch reinkommen, einfach nur die Energie ausgehen. Also es ist nicht einfach, wenn du nicht einmal diesen Entschluss triffst, dass du sagst, ich ändere jetzt was und ich fange an, mich für etwas zu interessieren. Ich muss mit mir selbst anfangen. Ich muss mit mir selbst anfangen. Was will ich eigentlich? Das war mein Prozess, mein persönlicher Prozess zum Beispiel. Ich habe 40 Jahre meines Lebens gewusst ganz genau, was ich will. Oder 44 Jahre meines Lebens gewusst, was ich will. Und dann habe ich wieder draufkommen müssen erst, was will ich eigentlich wirklich? Was ist meine Leidenschaft? Wo kann ich durchziehen? Auch weil mit dem hart arbeiten habe ich überhaupt kein Problem. Das war eine meiner Tugenden, die ich mir antrainiert habe, auch härter zu arbeiten als andere, damit ich eine Chance habe, irgendwie weiterzukommen. Weil ich war nicht der Größte, ich war nicht der Schnellste, ich war nicht der Beste in allem. Aber ich kann überall schauen, wo ich meine besonderen Vorzüge besser entwickeln kann als andere, dass irgendjemand sagt, diese Rolle kann er am allerbesten für uns. So, das habe ich für mich wieder finden müssen. Was ist es denn, wofür ich brennen kann? Und dann habe ich einmal sagen müssen, okay, das ist meine Priorität und da muss ich mich jetzt wieder dahinter klemmen, dass ich da wieder gut werde. Also es fährt die Eisenbahn drüber, dass ich will mit meinen Kindern am Nachmittag Zeit verbringen können, wenn die Sonne scheint, während sie klein sind. Das heißt, okay, wenn du das am Nachmittag machen willst, dass du ein Training fährst mit den Kindern oder mit ihnen im Garten spielst zum Beispiel, dann wird es schwer sein, dass du irgendwo angestellt bist. Okay, dann muss ich was selbstständig machen. Weil dann kann ich um 5 in der Früh arbeiten oder kann ich bis 10 in der Nacht arbeiten oder bis 12, ist egal. Aber das ist meine Priorität. Damit ich das machen kann, brauche ich aber Energie. Aha, körperliche Fitness, extrem wichtig. Das habe ich natürlich als Sportler von schon immer gewusst, die Identität des Sportlers ist geblieben, kräftig zu sein, flexibel zu sein, auf die Ernährung zu achten, auf Schlaf zu achten. Ich achte jetzt auf meine körperliche Konstitution noch viel mehr als damals als Profisportler, auch dem Alter und der Erfahrung geschuldet, aber vor allem deshalb, weil ich weiß, von mir hängt sehr viel ab momentan. So wie das Business aufgebaut ist, die ersten Jahre, bin ich derjenige, der auf der Bühne steht? Bin ich derjenige, der Coachings macht? Bin ich derjenige, der Workshops macht? Das kann mir niemand abnehmen. Das heißt, wenn ich funktionieren will, muss ich gesund sein. Ganz klar, für wen muss ich gesund sein? Ja, natürlich für mich, damit ich gut bin, ja. Aber noch viel wichtiger, für die Familie, für die Zukunft. Das heißt, es ist was Größeres als ich. Mein Warum sozusagen habe ich finden müssen. Warum ist es wichtig, dass ich diesen Weg gehe? Und wenn ich mich dazu entscheide, dann heißt es nur noch Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 und das wiederholen. Let's go. So wie im Sport. Training, Training, weiter, weiter, Execution, Execution. Und was passiert am Ende des Tages aus meiner 30-jährigen Erfahrung, wenn ich mit den richtigen Leuten zusammen bin, wenn ich einen Weg verfolge, wenn ich herausgefunden habe, aha, das sind die ersten Schritte, wie ich besser werden kann und dann das wiederhole, am Ende des Tages schaut auf einmal dann am Ende der Saison, so wie im Sport, die Möglichkeit heraus, ich kann noch einen Titel spielen. Aber nur, weil ich jeden Tag die richtigen Dinge gemacht habe. Also der Titel, es war eigentlich nur die Richtung ist wichtig und viele Leute haben keine Richtung. Die haben keine Ahnung, was sie eigentlich wollen. Die reagieren nur irgendwie auf Sachen. Die spielen nicht, um zu gewinnen und zwingen praktisch den Gegner das eigene Spiel auf, sondern sie reagieren auf das, was alle anderen machen. Und das ist so wie ein Kapitän, der auf ein Schiff ist. Du kannst ein super Schiff haben, aber wenn du keine Richtung hast, dann kommst du einfach nirgends an. Du fährst im Kreis. Du musst reines Glück haben, warum, wenn du mal irgendwo einen Treffer landest, aber es ist nicht dein Weg. Und dass dein Weg aber auch mit vielen Hindernissen gespickt sein wird, das ist ja kein Problem. Wenn ich weiß, dass das Ziel ganz da hinten, dass es wert ist, da hinzukommen, dann bin ich auf alles vorbereitet. Aber das ist eben was, dieser Fokus, weiter in diese Richtung zu gehen, dieses Selbstbewusstsein zu haben, es ist wichtig, weil, warum ich das unbedingt machen will und dann diese kleinen Schritte, dieses Training anzufangen, das fehlt vielen Menschen. Auch Leute, die zu mir ins Coaching kommen, die haben eigentlich, wenn du sie fragst, du, was willst du eigentlich? Was ist es denn, was dich antreibt? Dann ist das einmal die wichtigste Aufgabe zu klären, weil jetzt die meisten nicht beantworten können. Sie können zwar sagen, was sie nicht wollen, aber was sie wollen, eigentlich nicht. Und das sind so diese Basissachen. Wir denken alle viel zu kompliziert. Es ist nicht kompliziert. Der wichtigste Merksatz eigentlich aus dem Sport, immer dann, wenn, das ist ganz eigenartig, immer dann, wenn es wirklich schwierig geworden ist, alles war unglaublich organisiert und Strategie und das und 100.000 Faktoren, alles war kompliziert. Und dann, wenn es wirklich darum gegangen ist, ums Gewinnen am Schluss, so am Ende der Meisterschaft, wenn die schwierigen, die entscheidenden Spiele gekommen sind, was es dann gesagt worden ist, keep it simple. Keep it simple. Back to the basics. Keep it simple. Back to the basics. Halt's einfach. Mach nur die Basissachen, aber dafür mit wenig Fehler. Halt dein Level. Also wie kannst du jeden Tag irgendwie performen, dass deine Rolle gut ausgefüllt ist, dass man sich auf dich verlassen kann, dass du weniger Fehler machst als die Gegner. Keep it simple, gibt schnelle Erfolge mit kleinen Erfolgen. Sei zufrieden mit kleinen Schritten, die du gut machst. Das baut dir Selbstvertrauen auf und auf einmal fangen die Dinge an, automatisch zu gehen. Die meisten von uns wollen die ersten 4 Schritte schon auslassen, weil das ja Fahrt ist. Wir wollen ja gleich die großen Erfolge, die Sensationen. Du kennst das selbst, oder? Aber wirklich dann in der Früh aufzustehen und die Liegestütz zu machen, wenn du keine Lust hast. Wirklich am Abend schlafen zu gehen, wenn alle Party machen zum Beispiel. Wirklich zu investieren in den verzögerten Erfolg in ein paar Jahren, weil du weißt, jetzt musst erst einmal die Basisarbeit machen und nicht mitzuziehen mit den anderen, die sofort, wenn sie das erste Mal irgendwo zusammenbringen, ihren Weg wieder verlieren und schon zufrieden werden. Das geht halt vor allem mit der Hilfe von Menschen, so wie dir zum Beispiel oder wie mir, die das vielleicht in ihrem Lebensweg schon hunderte Male selbst erlebt haben und anderen helfen können, dass sie diese ersten Schritte gehen und dass da Momentum entsteht. Also
ja, aber das du wirst ja auch, wenn du dann unsere Arbeit machst, da im Coaching und Betreuen von Machern und Macherinnen, dann wirst du ja auch sensibel, weil du einfach bestimmte Muster immer wieder siehst. Und das, was du gerade gesagt hast, ist ja absolut richtig. Die Leute, die scheitern meistens einfach daran, dass sie sich ablenken lassen. Die sind erstmal nicht bereit, die Grundlagenarbeit zu leisten. Das heißt, die wollen wirklich ein viel zu hohes Ziel, unterschätzen, dass es aber länger dauert, dahin zu kommen, sind unterwegs dann gelangweilt, fangen dann was Neues an. Sie entwickeln ihre Strategien nicht zwingend selber, sondern sie hören einfach auf das, was man im Markt gerade macht. Sie gehen auf irgendwelche Branchenevents, sie tauschen sich mit 20 Kollegen aus. Sie berücksichtigen dabei aber nicht, dass die Kollegen, die sich vielleicht gerade mit irgendetwas beschäftigen, auf einem ganz anderen Level unterwegs sind und dass es in deren Leben absolut Sinn macht, diese Dinge zu tun, dass sie aber selber das nicht einfach auch machen können, weil das führt sie nicht dahin. Ich habe das mal in einem Buch gelesen, da stand drin, wenn du Profi oder super erfolgreiche Unternehmen analysierst, dann musst du nicht analysieren, was sie jetzt tun und das auch machen, sondern du musst überlegen, was haben sie getan, als sie da waren, wo du warst und was müsstest du davon ableiten. Das ist aber das, was der ein oder andere einfach nicht so umsetzt. Und ich habe einen anderen Spruch gelesen, der bleibt vielleicht auch bei unseren Hörenden hier hängen. Disziplin führt dich an Orte, wo Motivation dich niemals hinbringen kann. Und deshalb ist es einfach aus meiner Sicht wichtig, dass man sich auch einfach darauf committet, vor allen Dingen sich selber gegenüber, dass man diese Basics immer wieder bringt und dann auch den verzögerten Erfolg einfach als Ziel sieht und nicht das hier und heute oder morgen, dass da direkt ein Reward zu erwarten ist. Wir leben ja heute in einer Welt, wo wir das nicht mehr gewöhnt sind. Und die junge Generation wächst ja auch unter sehr ungünstigen Rahmenbedingungen auf. Wenn wir beispielsweise an Social Media denken, ist es doch so, wir laden einen Post hoch und wir beobachten den Post in der Hoffnung auf Likes, auf Kommentare, auf Zustimmung und wollen, dass das möglichst schnell eintritt. Wir könnten ja auch 4 Wochen später mal gucken, was ist eigentlich aus dem Post geworden, aber wir gucken tatsächlich über den Tag verteilt immer wieder nach. Es ändert zwar eigentlich nichts in unserem Leben, aber dieser kurze Kick, wow, das hat mir wieder einer ein Like gegeben und so weiter, der treibt uns in irgendeiner Form an. Und ich glaube, dass es eben so wichtig ist. Ich habe das ja in meinem Leben beobachtet. Mit 15, 16 sind meine Freunde alle in die Disco gegangen. Und ich habe mich damals an den Computer gesetzt, weil ich dieses Ding beherrschen wollte. Ich wollte lernen, wie man das benutzt. Und dann mit 18 hatte ich eine Computerfirma, aber keiner meiner Freunde hatte eine Disco. Und dann habe ich immer gesagt, schaut mal, ihr müsst euch einfach frühzeitig damit beschäftigen und dann auch einfach mal dranbleiben. Und so wie du lachst, hoffe ich, dass der eine oder der Hörende das jetzt einfach als Geschichte nicht mehr vergisst. Und ich glaube aber tatsächlich, dass die Ausdauer in vielen Fällen einfach nicht ausreichend trainiert wird. Was hättest du zum Beispiel für Tipps für Menschen, die sagen, ich habe ein Fokussierungsproblem, ich bin sehr anfällig für Ablenkungen, ich konsumiere permanent anderen Input in der Hoffnung, dass ich dadurch besser werde, überspringe aber die Reflexionsphase und dann die Umsetzungsphase immer wieder gerne und springe eigentlich von Idee zu Idee statt von Ergebnis zu Ergebnis. Was würdest du Menschen raten, wie kann man dieses negative und definitiv zum Scheitern verurteilte Vorgehen besser machen?
Das ist sicher ein Zeichen der Zeit. So wie du gesagt hast, die junge Generation heutzutage ist in vielen hat unglaubliche Möglichkeiten, mehr als jemals zuvor in der Menschheitsgeschichte. Es geht ja uns allen, trotz der ganzen Probleme, besser als je zuvor. Das Leben hat so unglaublich viel zu bieten. Und gleichzeitig ist aber genau das Problem. Ich glaube, es ist zu viel oft. Man kann sich schon nicht mehr entscheiden. Und das ist ein Riesenproblem, dieses Shiny Object Syndrom, von einer Blume zur nächsten zu springen die ganze Zeit. Ah, ganz kurz noch was auszuprobieren. Ah, passt, funktioniert, bleib mal ein bisschen dran, funktioniert nicht. Ah, das nächste. Also, so wie du es angesprochen hast, dieses Fokus behalten und an etwas dran zu bleiben, ist der eigentliche Schlüssel zum Erfolg. Auch bei uns im Sport. Eigentlich im Teamsport ist es so, es ist, verzeih mir die Ausdrucksweise, es ist scheißegal, was du machst, solange alle das Gleiche machen. Also Execution is key. Das, was du machst, kann erfolgreich sein, wenn alle das Gleiche machen und die Schritte befolgen. Um das ein bisschen besser zu erklären. Du kannst im Sport mit einer defensiven Taktik oder einer defensiven Ausrichtung sehr erfolgreich sein. Italiener im Fußball, Catenaccio, hinten reinstellen und auf die Fehler vom Gegner warten, ein, zwei Konterchancen in der 85. Minute, wenn der Gegner müde und frustriert wird, ein paar Fouls macht, was er immer, bam, 1-0 gewonnen. Ist möglich. Ist aber fad zu spielen, macht keinen Spaß, ist für die Zuschauer nicht lustig, aber die Execution ist perfekt und sie war sehr erfolgreich damit. Anders wie der Red Bull zum Beispiel. Die Vollgas, Pressing, Laufen, Gamma, attraktiv, unglaublich und wenn es richtig ausgeführt wird, wow. Hohe Erfolgswahrscheinlichkeit und attraktiv perfekt. Aber wenn einer auslässt oder zwei anfangen, ein anderes Spiel zu spielen, bricht das Kartenhaus in sich zusammen. Alles kann erfolgreich sein. Und wenn man das jetzt ummünzt auf andere Lebenssituationen, wie oft, man kann sich ja selbst fragen, wie oft ziehe ich denn etwas länger durch als einen Tag, zwei Tage, drei Tage, eine Woche? Und gehe wirklich mit dem Prinzip, weniger ist mehr. Was sind denn die drei Dinge, die ich heute erledigen muss? Wenn ich auf die To-Do-Listen schaue teilweise, und das ist auch bei uns privat zum Beispiel, ist das manchmal ein Problem. Meine Frau ist da unglaublich, hat To-Do-Listen mit 30 Sachen oben, weil halt so viel in der Familie zu tun ist und weil sie in der Firma mitarbeitet und das, voll motiviert. Und dann passiert es halt sehr oft, dass das Leben passiert, irgendwas dauert viel länger, irgendwas funktioniert und auf einmal bleiben am Ende des Tages 15 Punkte übrig. Und der Frust ist riesengroß, weil man ja nichts gemacht hat. Dass du 15 Dinge am Tag erledigt hast, die erstens einmal wichtig waren und erledigt werden mussten, das wird sowieso vergessen. Man sieht nur das, was nicht erledigt wurde und hat das Gefühl, eigentlich hast du den ganzen Tag nichts gemacht. Du hast 10 Minuten an dem gearbeitet, du hast 20 Minuten an dem gearbeitet. Und jetzt stell dir vor, du setzt dich hin und sagst, ich arbeite an den drei wichtigsten Sachen. Ich beginne den Tag damit, dass ich die drei wichtigsten Sachen erledige. Das ist mein einziger Fokus. Und erledigst Nummer 1, erledigst Nummer 2, erledigst Nummer 3 und das heißt in 4 Stunden macht, dann kriegst du wahrscheinlich mehr bewältigt als die meisten in einer Woche innerhalb von 2 Tagen, weil du dich auf irgendetwas fokussierst. So, was hilft heutzutage, wenn man sagt, ja, es bimmelt die ganze Zeit, das Handy ist daneben und wenn man es eingeschalten lässt, Notifications, alle 10 Sekunden ist irgendwo eine WhatsApp-Nachricht, eine Messenger-Nachricht, eine Instagram-Notification oder sonst irgendwas. Und natürlich kann man den Daten Glauben schenken, wie viel Aufmerksamkeit oder wie viel Energie es braucht, permanent irgendwo kurz abgelenkt, auch nur ganz kurz abgelenkt zu werden und dann wieder zurück ins Thema finden. Da rede ich jetzt nicht davon, dass man eine Viertelstunde mit jemandem anderen redet, während man in einer Aufgabe sitzt und dann wieder zurückkommt und eigentlich komplett vergessen hat, warum er eigentlich da ist. Wo bin ich denn eigentlich? Das passiert ja auch manchmal. Das dauert ja dann ewig unter Tag, bis du wieder im Fokus bist. Die kleinen Ablenkungen sind schon. Also mein persönliches Erfolgsrezept. Und ich bin auch bei Gott nicht perfekt, aber um das geht es nicht. Es geht ja nicht ums Perfektsein. Es geht ja nur darum, dass man weniger Fehler macht als die Gegner. Und ich arbeite selber mit ganz einfachen Tools, wo ich mir aufschreibe, ganz analog auf Papier. Ich habe für mich selber so ein kleines System entwickelt, das ich auch mit meinen Kunden dann verfolge, wo nur oben steht, das sind meine drei Top-Prioritäten, das sind meine Time-Blocks, ich arbeite nur an dem und dem und dem. Und dann fange ich einfach an und wenn die Execution passt und ich nur 70% von dem erfülle, was da oben steht, dann komme ich weiter. Wenn mein Fokus auf dem oben bleibt, dann komme ich weiter. Immer dann strauchelt es mich, wenn ich anfange, hin und her zu springen. Und das zeigt dir ja, wie schwierig es ist, heutzutage einen Fokus zu behalten. Man muss einfach wieder lernen, zu vielen Dingen Nein zu sagen. Aber du kannst nur zu Dingen Nein sagen, wenn du auch wirklich weißt, was du willst. Und das ist es, da geht wieder zu dem zurück, ich habe das Ganze für mich auf drei Säulen heruntergebrochen. Hast Philipp, die 20 Jahre in Teams, die jedes Jahr die Möglichkeit gehabt haben, um Titel zu spielen. Ich habe unglaubliches Glück gehabt in meiner Karriere. Weißt du, normalerweise hast du im Profizirkus auf diesem Niveau hast du eine durchschnittliche Karrieredauer von 10 Jahren. Ich durfte 22 Jahre auf dem Level durchhalten, unter Anführungszeichen. Das war für mich das Erste. Das Zweite war, meine Geschichte hat von einer Meistermannschaft zur nächsten geführt. Und das nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland, in Schweden. Überall, wo ich hingekommen bin, war ich bei Organisationen, die den Anspruch gehabt haben, am Ende des Jahres um den Titel zu spielen. Und ich würde jetzt gern dastehen und sagen, naja, natürlich haben wir den Titel gewonnen dann, weil ich so gut war. Das ist natürlich jetzt überhaupt nicht richtig. Ich habe aber eine gewisse Aufgabe erfüllt und habe mit Leuten zusammengearbeitet, die ganz bestimmte Leute gesucht haben. Und da durfte ich lernen, wie denken denn Leader, wenn sie Championship-Winning-Teams zusammenstellen wollen? Wie wird denn ein Umfeld aufgebaut? Wie wird denn eine Kultur aufgebaut, die es ermöglicht, dass du mit einer höheren Wahrscheinlichkeit erfolgreich bist, dass du mehr gewinnst, als du verlierst? So, und aus dem heraus, nach 22 Jahren, 17 Mal durfte ich in einem Finale spielen. Nicht nur einmal, wie es normalerweise so der Fall ist, wenn einmal ein Glück hast, also weil so viele Faktoren zusammenkommen in dem großen Geschäft, wenn du einmal irgendwo mal einen Titel spielen kannst im Mannschaftssport, dann jawohl, hast du eine super Karriere gehabt. Bei mir war das 17 Mal der Fall in 22 Jahren und 9 Mal habe ich gewonnen, aber 8 Mal auch natürlich verloren, im 7. Spiel oft im Finale, was natürlich extrem, da steckt der Dolch noch immer tief. Aber für mich war es interessant, was haben denn diese Teams gemacht? Wie haben denn die Coaches gedacht? Was sind denn diese einfachen Prinzipien? Und das ist immer so, Teams, die erfolgreich sind, haben Leute mit einer hohen Eigenverantwortung. Die haben Leute, die zuerst vor der eigenen Türe kehren, die erst einmal schauen, dass sie gut vorbereitet sind für das, was sie machen müssen. Die nicht nur auf andere schauen, ich brauche den Coach, damit ich gut sein kann und die sind schuld und die sind schuld, sondern Leute mit einer hohen Eigenverantwortung. Das ist das Erste. Die wissen, was sie wollen, die wissen, was sie können und die niemanden anderen brauchen, damit sie performen können, sondern sie bringen jeden Tag ein hohes Niveau an Möglichkeiten mit. Und dann kommen sie in ein Team. Das ist die zweite Säule. Dann kommen sie in ein Team. Und in Championship-Winning-Organizations ist es so, dass Teams so gebaut sind, dass Rollen sehr klar definiert sind. Was ist das Framework? Wohin wollen wir? Alle verstehen das. Alle akzeptieren die Rollen, für die sie gedacht sind, die sich auch hin und wieder ändern wollen. Die Coaches wissen, was ihre Aufgabe ist. Die Spieler wissen, also die verschiedensten Rollen sind gut besetzt. Es gibt Playbooks, es gibt gewisse Dinge, es gibt Frameworks, wo man sich anhalten kann. Und es gibt einen Rhythmus von Dingen, die ganze Zeit wiederholt werden und wiederholt werden und wiederholt werden, dass man eben die Basics auf einem hohen Niveau jeden Tag bringen kann. Und dann wird einfach gearbeitet. So, das ist das Zeichen von diesen Teams. Und das Dritte ist, die dritte Säule ist das Leadership-Team. Es gibt bewusst und unbewusst durch das Rekrutieren von den Leuten, die eine hohe Eigenverantwortung mitbringen, entsteht auch ein Umfeld von Menschen, die sich gegenseitig verantwortlich halten und die wissen, es ist meine eigene Aufgabe, an mir zu arbeiten und besser zu werden und nicht die Aufgabe von dir, Philipp, als mein Chef, mir gefälligst jemanden zur Seite zu stellen, damit ich besser werden kann, sondern erst einmal muss ich mit mir selbst anfangen, weil mir zipft diese Diskussion ganz ehrlich so an, dass immer geredet wird, ja, wir brauchen bessere Führung. Das stimmt. Unsere Leadership teilweise in Österreich und auch in Deutschland teilweise sehr fragwürdig in vielen Bereichen. Die letzten Jahre haben das ja eindeutig gezeigt in vielen Bereichen. Allerdings, wo sind die Leute, die einmal sagen, hey, ich fange mal mit mir an. Bringe ich das, was ich bringen kann? Mit welcher Einstellung gebe ich in den Tag? Bin ich positiv? Bin ich jemand, den ich gerne in meinem Team hätte? Erst dann, wenn das gemacht ist. Und du weißt einmal, wenn man in so einem Team zusammen mit anderen Leuten war, gell, wo jemand anderer zu dir kommt, so wie es mir in Schweden zum Beispiel passiert ist, bei meinem Bayern München des Eishockeys, bei Firestar durfte ich spielen. Und da war ich ein Star in meinem Bereich und bin da hingekommen als Torschütze. Und nach einer Woche im Training, und ich habe gedacht, ich gebe eh alles und passt alles, kommt bei einem Training der Kapitän zu mir, fährt neben mir und sagt zu mir, hey, what's up? We need more from you. We need more from you. You can give more. Der andere Spieler kommt, der Kapitän, und sagt, hey, wir brauchen mehr von dir. Du hast mehr drauf. Wir brauchen mehr von dir. Da war meine erste Reaktion einmal, hey, was ist mit dir los? Warum? Was? Ich gebe doch eh alles. Die haben gesehen, dass da etwas noch fehlt. Nicht der Trainer, nicht der Sportdirektor, wo bei anderen, ja, aber die müssen ja jetzt was sagen. Schau mal, was der bringt nicht den richtigen Einsatz. Jetzt sag einmal endlich was. Nein, untereinander war dieses verantwortlich halten so stark. Aber warum kann er das sagen? Ja, weil er derjenige ist, der mehr macht als alle anderen, jeden Tag sich hinten anstellt, jeden Tag alles tut für die Mannschaft. Dann kann man hingehen zu anderen und sagen, hey, geh mal, let's go, wir brauchen mehr. Und wenn dieses Gefühl einmal entsteht in einem Team, dass man sich gegenseitig besser macht, besser machen, was heißt denn das? Besser machen heißt, jemanden anderen unterstützen, nach Hilfe fragen, wie geht's dir? Wo kann ich dir helfen? Wie kann ich dir helfen, dass du deine Rolle, sich freuen für jemanden anderen, für den Erfolg von anderen freuen zum Beispiel? Was auch immer es ist, es gibt immer Kleinigkeiten, wo man beitragen kann. Wenn das Gefühl entsteht, ja, dann fangst du an, eine Maschine zu werden mit der Gruppe von Menschen, wo du zusammen bist. Da kommst gerne in die Arbeit, da bist einfach, da hast du ein schlechtes Gewissen, wenn du der Erste bist, der aufhört. Weil, ja. Also verstehst du, das ist so ein starkes Gefühl und das hat nichts mit irgendwelchen technischen Prozessen zu tun oder was in irgendeiner Jobanforderung drinnen steht, die eh kein Mensch versteht. Meistens, das ist das, was sich in den Herzen von den Menschen abspielt. Und das ist ein Faktor, der dermaßen in der Privatwirtschaft auch unterschätzt wird, wie wichtig das psychologische, das Zugehörigkeitsgefühl ist. Wenn sich das zwischen Menschen oder der Respekt und das Vertrauen untereinander, wie stark das ist und wie sich das auf Leistung auch auswirkt, das ist, glaube ich, der Hebel.
Ich finde die Methodik gut. Gleichzeitig ist es so, ich stelle immer wieder fest, wenn ich so mit Unternehmern und Unternehmerinnen einfach mal den Basic-Check mache, ein Großteil der Leute ist zwar in eigenen Augen gut organisiert, aber aus meiner Sicht overcommitted. Das heißt also, du hast gesagt, man sollte erstmal nur 3 Prioritäten aufschreiben, den Rest hinten dran, statt ewige To-Do-Listen zu schreiben. Ich habe früher immer so ein bisschen die Devise ausgegeben, als ich da noch meine Computerfirma hatte. Da habe ich gesagt, es werden nur maximal 60% des Tages verplant. Und der Rest muss verfügbar sein für diese ganzen Ad-Hoc-Aktivitäten, die man gerade in so einer serviceorientierten Organisation nicht vermeiden kann. Im Computerbusiness ist ja so, der Kunde ruft ja nicht an und sagt, Herr Semmelroth, in 3 Wochen, morgens um 11, stürzt mein Server ab und hier kann keiner mehr arbeiten. Könnten Sie sich darauf vorbereiten? Sondern die rufen ja an, sagen, hier geht gar nichts mehr, die Scheiße habe ich doch gerade erst gekauft, brauch sofort Hilfe und dann musst du darauf reagieren können. Und wenn das dein Tagesgeschäft ist, dann musst du ja irgendwann daraus was lernen. Nämlich, du kannst nicht jedem Kunden irgendwelche Terminzusagen machen, weil du drumherum immer noch flexibel bleiben musst. Das ist aber so eine simple Methode, die trotzdem bei vielen immer noch nicht umgesetzt wird. Das heißt, die sind immer noch so jeden Tag wieder euphorisch und denken, ich habe mir das für morgen vorgenommen, zieh das durch. Die überspringen den Reflexionsprozess, um auch mal abends einfach kritisch mit sich selber, einfach nur vielleicht so, dass auch kein anderer merkt, zu prüfen, habe ich das, was ich mir selber vorgenommen habe, überhaupt erreicht? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht? und was muss ich daraus ableiten und am nächsten Tag besser machen? Und dann sind es ja teilweise diese kleinen Optimierungen, die schon die massiven Ergebnisse bringen. Ich habe beispielsweise an meinem Telefon die Benachrichtigung nicht nur für die Social-Media-Profile deaktiviert, sondern ich habe auch den WhatsApp-Ton deaktiviert. Ich habe das Handy sowieso oft genug über Tag in der Hand. Das heißt, ich sehe schon, ob mich jemand per WhatsApp versucht hat zu erreichen. Aber ich werde nicht dauernd rausgerissen von diesem Ton, wo du ja mental dann immer unterbrochen wirst, bist kurz in der WhatsApp dran und stellst fest, das war gar nicht so wichtig, aber du hast trotzdem den Faden verloren. Wenn ich zum Beispiel im Homeoffice arbeite, schalte ich die Klingeln aus. Das ist jetzt für manche nicht nachvollziehbar, weil erstens liegen da immer bergeweise von Amazon-Paketen vor der Tür, weil gefühlt kommt hier jeden Tag irgendwie was an. Dann kommen manchmal Leute vorbei, die mein Auto draußen sehen und sagen, ich habe mal bei dir geklingelt, du hast gar nicht aufgemacht, also ich habe es gar nicht gehört. Und dann sagen sie, wieso hast du es nicht gehört? Sag ich, weil ich die Klingel ausgeschaltet habe. Sagen, wieso schaltest du die Klingel aus? Ich sage, naja, ich bin ja beruflich so viel unterwegs, dass ich ja gelernt habe, dass sich die Welt weiterdreht, auch wenn ich nicht für jeden erreichbar bin. Und wenn ich unterwegs bin, merke ich auch nicht, ob mich jemand besuchen wollte, spontan, oder ob irgendeiner hereinkommen wollte. Und das sind alles so Kleinigkeiten. Wenn man damit mal anfängt, kann man schon eine ganze Menge an Fundament schaffen, um mal wegzukommen von diesem permanenten Fremdgesteuertsein hin zum Ziele erreichen. Und wenn ich mich auch mal hinsetze und mir wirklich Gedanken über meine Ziele mache und mal wirklich auch die Frage beantworte, warum will ich das eigentlich machen, dann werde ich auch nie dieses Motivationsproblem haben, um den nächsten Schritt zu leisten. Und ich finde, du hast das eben beispielhaft also super gut skizziert, wo du gesagt hast, ich habe mich dann aus dieser Profikarriere verabschiedet und habe dann nochmal was Neues gestartet, habe jetzt diese 4 Kinder. Ich glaube, der ein oder andere, der diese Folge hier hört, sollte sich, wenn er sich mit seinen Zielen im Laufe des Lebens schon mehrfach auseinandergesetzt hat, vielleicht nochmal hinsetzen und prüfen, hältst du immer noch an Zielen von damals fest oder sind die Ziele noch aktuell? Weil haben sich zum Beispiel bei mir die Ziele komplett verändert. Als mein Sohn plötzlich in der Lage war, mit mir zu interagieren, habe ich gedacht, ich würde einfach gerne viel mehr Zeit mit dem verbringen. Das heißt, anstatt am Wochenende immer im Büro zu hocken, gehe ich lieber mit dem in den Wald und dann machen wir da irgendwie, weiß ich nicht, Essen und Feuer und was man alles so machen muss, um auch eine schöne Zeit zu verbringen. Oder wir bauen eine Brücke, wenn er da über den Fluss will, oder wir spannen ein Seil, damit er da drüber klettern kann, oder wir versuchen eine Angelroute zu bauen, weil er das mal ausprobieren möchte. Und dann wird ja wirtschaftlich an dem Tag gar nichts erreicht. Aber dann versuche ich an den anderen Tagen wirtschaftlich so erfolgreich zu werden, dass ich sage, ich kann mir jederzeit diese Auszeit auch leisten. Und das ist das, wo ich glaube, wo der ein oder andere mal Zeit drauf investieren sollte, einfach nochmal zu reflektieren, hechle ich immer noch einem Ziel nach, was ich vielleicht vor 20 Jahren, vor 10 Jahren, vor 5 Jahren mal gebildet habe? Und wäre es schlau, das zu ändern, weil sich vielleicht in meinem Leben so viele Sachen geändert haben, dass es einfach sinnvoll wäre, auch mal die Zielsetzung für die nächsten 5 Jahre neu zu evaluieren. Weil jetzt ist es ja so, mein Sohn ist 6 und alle erfahrenen Papas sagen mir, Philipp, wenn der 12 ist, hat er keinen Bock mehr auf dich. Dann sage ich, gut, okay, dann kann ich ja dann nochmal neu anfangen, mich wieder neu auszurichten. Aber aktuell hat der dauernd Bock und deshalb möchte ich dafür einfach verfügbar sein. Und diese Flexibilität auch bei der Lebenszielsetzung, die wünsche ich einfach dem einen oder anderen wieder zurück, weil manche glauben einfach, sie müssen an dem festhalten, was sie mal gestartet haben. Das halte ich persönlich für falsch. Vor allen Dingen, was ich noch viel, viel schlimmer finde, ist, du hast es ja bei dir erläutert, du bist ja in den Eishockeysport gegangen, weil du diesen Traum hattest. Aber manchmal ist es ja auch so, dass wir heute das Leben unserer Eltern leben. Unsere Eltern hatten einen Traum für uns und haben gesagt, der Bub oder was heißt Mädchen bei euch?
Mädchen, passt.
Ja, okay. So, Mädchen, ne? Der soll das oder das später mal machen. Dafür schaffe ich die Voraussetzungen. Dafür melde ich den im Sportverein an. Dafür melde ich den bei der Musikschule an. Dafür schicke ich den auf die und die Schule. Aber manchmal wird den Kindern gar nicht die Chance gegeben, mal festzustellen, das Leben, was ich hier lebe, ist gar nicht mein Leben. Und unternehmerisch betrachtet, die Aufgaben und To-Dos, an denen ich gerade arbeite, sind gar nicht für mich wichtig. Die sind für alle anderen wichtig. Und deshalb würde ich also da auch gerne den Impuls, den du da ja sehr gut ausskizziert hast, nochmal aufgreifen wollen, weil ich manchmal denke, man muss manche Impulse in so einer Folge auch mehrfach verpacken, weil der ein oder andere fährt Auto oder hört die nebenbei beim Laufen und wird sich dann gar nicht an alle diese Nuggets, die du da mitgebracht hast, erinnern. Aber ihr müsst zwischendurch auch wirklich mal prüfen, ist das, was ich gerade tue, für meine eigene Zielsetzung relevant oder bearbeite ich gerade die Agenda von jemand anders? Und wenn du für jemand anders arbeitest, dann prüf mal, ob das wirklich sinnvoll ist und ob du das nicht ändern solltest. Und vielleicht kannst du das nicht heute sofort ändern, aber spätestens morgen könntest du dir das Ziel setzen. Und dafür hilft halt einfach mal so eine Priorisierung, aber eben auch eine Reflexion von dem, klappt meine aktuelle Strategie? Entwickle ich mich seit Jahren weiter oder bin ich einfach nur noch nicht kaputt, weil ich im Prinzip einfach noch irgendwie überlebe? Nicht lebe, überlebe.
Ich hab da... es sind, schau mal, du kommst aus einer anderen Welt und trotzdem reden wir über die gleichen Dinge und verwenden vielleicht andere Worte. Und das ist meine Erfahrung, um das ja ein bisschen zusammenzufassen, für mich aus dem Sport. Die letzten Jahre habe ich wirklich, ja, ich habe für mich einmal testen müssen, nur weil ich im Sport aufgewachsen bin und weil ich im Sport sämtliche Rollen selbst durchlebt habe, vom jungen Spieler bis hin dann zum wirtschaftlich Verantwortlichen, heißt das ja nicht, dass ich die Weisheit mit dem großen Löffel gefressen habe und alles weiß. Ich kenne mich in gewissen Bereichen aufgrund eigener Erfahrung ganz gut aus, aber auch da verändert sich permanent irgendwas und da muss man permanent am Ball bleiben. Aber ich musste für mich einmal testen, wie ist denn das in der realen Welt außerhalb des Sports? Weil in meiner Bubble haben ja auch die Menschen ähnlich gedacht oder denke noch immer ähnlich. Aber wie ist denn das außerhalb? Und ich habe das Glück gehabt, in meiner Familie zum Beispiel gibt es sehr viele Künstler, Schauspieler, Musiker auf einem sehr hohen Level. Meine Familie mütterlicherseits. Und wir haben darüber geredet, über Trainingsprinzipien und über Teamwork und solche Sachen. Und einer meiner Cousins, der heißt Arthur Klemmt und war viele Jahre im Ensemble des Burgtheaters in Wien. Also in der Champions League des Theaterschauspiels zum Beispiel. Und ich habe gesagt, du, wie läuft denn das bei euch ab? Wer ist denn bei euch der Head Coach zum Beispiel? Wie sind denn da die Rollen verteilt? Und wir sind halt draufgekommen, es sind die gar gleichen Vorgänge, wie im Sport, auch in der Kunst, in der Kultur, im Theater zum Beispiel. Und dann haben wir den Musiker, den Mann meiner Cousine, der ein weltbekannter Cellist ist zum Beispiel, dazugeholt. Und der hat mir erzählt, ja, er trainiert 5-6 Stunden am Tag. Und die Jugend heutzutage, die Jungen, die wollen die fancy YouTube-Sachen spielen und Instagram-Sachen spielen, was lässig ist. Aber sie können die Basics nicht mehr, weil ihnen das zu fad ist, die Basics zu trainieren. Das, was halt, dass der Ton halt in der Kirche gleich klingt wie im Konzerthaus, egal was es ist, ob du 5 Bier getrunken hast oder nicht geschlafen hast, ganz egal. Und ich sage, du schau mal, wir reden immer von den gleichen Sachen. Wir reden von den gleichen Vorgängen. Das ist doch, wenn man sich dem bewusst wird, wiederholbar. Das ist doch wiederholbar. Und warum? Du hast von etwas geredet, die Leute ziehen, sie suchen sich irgendwie Inspiration. Sagen wir, es ist das Bewusstsein da, es muss was geändert werden. Ah, da hat doch der Philipp Semmelroth und der Dieter Kalt, die haben doch ein Programm herausgebracht mit 15 Schritten. Und das ziehe ich jetzt durch. Das ist mein Erfolgsgeheimnis. Und da wird es durchgezogen. Das war vielleicht für deine persönliche Lebenssituation 8 von den 15 Punkten passen überhaupt nicht. Aber es wird trotzdem durchgezogen, weil das ist ja das Richtige. Und dann wird blind irgendwas gemacht, ohne drüber nachzudenken. Und der Schatz funktioniert ja gar nicht. Ja, weil es für dich vielleicht persönlich überhaupt nicht passt. Ich bin ein Freund von dem, dass man sagt, du, wenn ich wenige Dinge, wenn ich weiß, wohin ich will, wenn ich wenige Dinge wiederhole und trainieren anfange, ich will gut vorbereitet sein auf alles, damit ich dann improvisieren kann. Damit ich dann den Kopf oben habe und meine Sinne offen habe für das, hey, und wenn es das ist, ja, in meinem Leben sind meine Kinder das Wichtigste. Ja, warum zum Teufel richtest dein Leben dann in den Möglichkeiten, die du hast, nicht so gut ein, dass du auch wirklich dem, was du sagst, Gewicht verleihen kannst und eine Action dahinter tust? Ja, dann arbeite ich halt bis 12 Uhr. Ja, dann bin ich halt nicht mehr dreimal in der Woche beim Tennisspielen mit irgendwelchen Freunden und rede über die gleichen Sachen 25 Jahre lang, weil mir ist es wichtiger, die Energie zu haben, am Nachmittag mit dem Buben Fußball zu spielen oder mit den Töchtern Fußball zu spielen, Tennis zu spielen, was auch immer. Das sind Prioritäten, das heißt, ich weiß, was ich will und das heißt dann umsetzen und auch tun. Okay, ich kann halt nicht jetzt auf, ich weiß nicht, wie viel Millionen skalieren, was 18 Stunden arbeiten pro Tag und immer im Flugzeug irgendwo unterwegs bedeuten würde, weil mir ist aktuell die Familie wichtiger. Und die nächsten 6 Jahre, lieber Philipp, bis dein Bub dir irgendwann einmal sagt, Papa, ist schon recht, aber mit dir steige ich nicht mehr, bitte park mal hinter der Ecke, weil du bist peinlich. Was ist jetzt momentan bei mir manchmal so mit meinen Teenage-Töchtern? Das geht, Philipp, das geht so. Das geht so vom Kuscheln und Papa ist der Mittelpunkt der Erde zu der nächsten Phase und das kommt nicht mehr zurück. Und dieses Bewusstsein hat mir, ich habe das Glück oder wir haben das Glück, dass wir noch kleinere Kinder haben, die nachkommen eben, wo diese Phasen, das überleben wir ganz viel bewusster. Aber das hat auch viele Entscheidungen nach sich gezogen, die andere in unserem Umfeld vielleicht nicht nachvollziehen können, weil man tut ja das jetzt so und so und so. Man sagt, na, das Wichtigste sind eigentlich andere Dinge. Und wenn er das bewusst wird, dann kommt irgendwann diese Klarheit. Und dann gibt es eben wirklich Dinge, die man jeden Tag und beeinflussen kann. Und ob das jetzt der Plan ist, dem man folgen kann, oder der Produktivitätshack oder dieses App, es gibt 100.000 Möglichkeiten. Wenn du weißt, was du willst, dann findest du einen Weg, um Dinge unperfekt zu machen, aber einfach nur kontinuierlich. Und das gibt dann automatisch Ergebnisse.
Ja, da möchte ich jetzt tatsächlich gar nichts mehr ergänzen. Ich finde, das ist durch Zufall jetzt ein perfektes Schlusswort für diese Folge geworden, weil wir haben jetzt über Business gesprochen, sind jetzt tatsächlich nachher bei so einem Lebensmotto gelandet, an dem sich jeder irgendwie orientieren könnte. Und ich denke einfach, ich hoffe, dass der ein oder andere so viel Mehrwert in dieser Folge gesehen hat, dass er sagt, die höre ich mir jetzt nochmal an, um das auch wirklich alles mitzunehmen, was der Dieter da mitgebracht hat. Ich freue mich natürlich, wenn ihr im Nachgang Fragen an uns richtet. Ihr könnt uns gerne per LinkedIn kontaktieren. Ich freue mich, wenn ihr diese Folge auch mit 5 Sternen bewertet und weiterempfehlt. Und wenn ihr darüber hinaus irgendwelches Feedback habt, gerne und hier auf YouTube den Stream geguckt habt, gerne auch in die Kommentare schreiben. Ich habe mit Dieter noch ein anderes Projekt in Planung. Da will ich jetzt noch nicht zu viel zu erzählen. Aber an dieser Stelle möchte ich einfach sagen, Dieter, ganz herzlichen Dank, dass du dabei gewesen bist. In den Shownotes packen wir noch ein paar Links zu dir rein, sodass derjenige, der jetzt mal da mit dir im Kontakt bleiben möchte, es auch sehr leicht hat, dich zu finden und dann vielleicht auch sich mit dir zu connecten. Ich danke dir. Du hast jetzt tatsächlich noch die abschließenden Worte. Und dann freue ich mich für dich, dass du diese Folge wieder bis zum Ende genossen hast. Und jetzt sei gespannt auf die nächste, die ich für dich vorbereitet habe. Dieter?
Philipp, danke vielmals für die wertschätzenden Worte. Es war mir eine Freude, dich mit mich auszutauschen. Und ich will den Zuhörerinnen und Zuhörern noch etwas mitgeben, was man vielleicht auch von den Menschen, die wir ja auch in der Öffentlichkeit so bewundern, mitnehmen kann. Die besten Sportlerinnen und Sportler, um in meiner Welt auch irgendwie zu bleiben. Es gibt einen Grund, warum die Besten von den Besten permanent investieren in ein Umfeld, in Coaches, in Fortbildungen, in Weiterbildungen, weil sie wissen, dass nur in der Weiterentwicklung sie eine Chance haben, auch erfolgreich zu bleiben. Und das Mindset des Investierens, ohne dass sofort ein zählbarer Gewinn herauskommt, ist das, was viele Champions in sich haben. Die machen Dinge, auf lange Sicht werden sie davon profitieren. Und viele andere denken in Ausgabendenken. Die einen denken in Investitionsdenken, in Beziehungen, in Wissen, in was auch immer. Und die anderen denken in Ausgaben. Ah, da gebe ich jetzt ein Geld aus und das kriege ich nie mehr zurück. Wir denken anders. Die langfristig erfolgreich sein wollen. Und das kann man sich anschauen. Und überprüft es einmal für euch, wo ihr das eine Mindset anwendet und wo ihr vielleicht im anderen noch feststeckt.
So, dann kann man an der Stelle wunderbar einen Cut machen. Warte. Zack.